Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center.
Willkommen beim Reach Podcast. Ich bin Friedrich Grimm. Bis Ende Januar war ich Startup Coach am Reach. Bevor wir heute in den Podcast mit den Gründerinnen von Allcup starten, möchte ich gleich das Wort einmal an meine Kollegin Greta Böske abgeben, die ab sofort die Podcast-Moderation übernehmen wird. Hi Greta, ich könnte mir niemand Besseren für diese Moderation vorstellen als dich. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
Vielen Dank, Friedrich. Ich freue mich sehr, ab sofort Teil dieses Podcasts zu sein. In diesem Podcast-Format werden wir in Zukunft spannende Insights in die Welt der Gründung bekommen und dabei Startups kennenlernen, die uns Einblick in ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Learnings geben. Ich bin seit dem vergangenen Jahr Startup-Coachin im Reach und unterstütze unsere Teams beim Durchlaufen der Gründungsprogramme Pre-Incubator und Incubator. Im heutigen Podcast dürfen unsere HörerInnen aber neben mir auch unser Incubator-Alumni-Team Allcup kennenlernen. Allcup ist das Foodtech-Startup der Gründerinnen Lara und Sarah, die heute bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen.
Hi. Hallo.
Bevor wir jetzt einmal mit den ersten Fragen anfangen, stellt euch doch am besten mal der Community selber vor.
Hey, wir sind von Allcup. Wir machen eine Beschichtung wie Plastik, aber geil. Also komplett hitzebeständig, wasserbeständig und essbar.
Genau. Und das war jetzt Sarah, die ihr gerade gehört habt. Sie macht bei uns Sales, Marketing und HR. Ich bin Lara, ich mache bei uns Finance und Operations.
Ja. Und dann gibt es noch Martin, der ist im Labor.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Ja, also zuerst hatten Sarah und ich die Idee, haben so klassisch in der WG-Küche angefangen, hatten zuerst die Idee eines essbaren Kaffeebechers und haben dann selber in unserem WG-Backofen angefangen, Versuche anzusetzen und uns ranzutesten und haben halt von Anfang an gemerkt, wir haben viel ehrenamtlich zusammen im Studium gemacht, dass wir gut als Team zusammen funktionieren und haben uns dann überlegt, okay, das wäre ein Case, da könnten wir uns vorstellen, ein Startup rauszumachen. Sind dann über verschiedene Gründungszentren, tatsächlich über dich, Friedrich, an das Gründungszentrum Münster und ans Reach gekommen, haben dann die Idee gehabt, uns für ein Exist-Stipendium zu bewerben und brauchten dann noch einen Co-Founder, der die Rolle des Forschers in unserem Team übernimmt und das Produkt dann auch tatsächlich noch viel mehr vorantreibt, sodass wir Patente anmelden können und so weiter. Und da haben wir den Martin getroffen. Das war im Foodlab der FH Münster und das war eine Empfehlung von dem Professor Dr. Guido Ritter, der auch unser Mentor ist. Ja, und so ist Martin dann vor, ich glaube, knapp 2 Jahren ins Team gekommen und sind jetzt zu dritt.
Ja, vorher hatten wir halt nur ein ganz rudimentäres Produkt, das hat nur 5 Minuten gehalten, aber wir waren trotzdem super stolz darauf und haben dann gemerkt, okay, wir brauchen halt wirklich professionellen Support, jemand, der das kann und auch Bock hat, jeden Tag die ganze Zeit Versuche zu machen, weil die failen halt auch zu 90% und dann, um wieder was Neues zu finden, braucht man halt unfassbar viel Zeit und extrem viel Geduld und da ist Martin wirklich perfekt für.
Am Anfang, als wir das selber gemacht haben, war das auch noch wirklich, wir waren jedes Mal niedergeschmettert, wenn wir irgendwie 2 Stunden uns eingeschlossen hatten in unserer WG-Küche, haben unserer dritten Mitbewohnerin gesagt, wir üben Kochen, um die Tür zuzusperren, sodass wir auch alles geheim halten können.
Ja, die fand das irgendwann auch richtig komisch, dass wir so oft Kochen üben. aber irgendwann kam dann Startup raus.
Aber ihr habt dann diesen ersten Prototypen selber hergestellt, habt aber überhaupt keinen Hintergrund in Ernährungswissenschaften oder Chemie, richtig?
Nee, also wir haben uns das alles angelesen, also haben natürlich erstmal geguckt, was wir selber so alles im Back- und Kochutensilien so hatten. Sind dann irgendwann auf die Waffel gekommen und sind einfach sehr bold zu einem Waffelhersteller gegangen und haben gesagt, so, wir haben jetzt die Idee, hier einen essbaren Kaffeebecher zu entwickeln, haben uns irgendwie überlegt, das könnte mit deiner Waffel funktionieren, gib uns mal Becher mit und dann kommen wir in ein paar Monaten und haben dann bestimmt einen essbaren Kaffeebecher. So hatten wir uns das ganz am Anfang vorgestellt. Hat dann jetzt doch ein bisschen länger gedauert, das ist jetzt mittlerweile über 3 Jahre her. Genau, aber haben seitdem auch super viel geschafft und ja, da werden wir bestimmt heute auch noch was hören, was da so unser Weg war. Ja,
spannend. Und das Besondere an eurem Produkt ist aber nicht der Kaffeebecher an sich, sondern die Beschichtung, richtig?
Ja, wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir uns da auf die Technologie fokussieren möchten, dass die Waffel ist halt ein Trägermaterial, was ersetzbar ist. Also ob es jetzt eine Waffel ist oder Papier ist oder Pappe ist, ist in dem Fall egal. Wir wollten nur gerne, dass es was Essbares ist, damit man einfach gar keinen Müll mehr produziert. Daher die Waffel und die war halt schon in der perfekten Kaffeebecherform, deshalb hat es einfach gepasst. Ansonsten geht es primär um unsere Beschichtung. Also wir haben ein Pulver entwickelt, das nur noch mit Wasser angerührt werden muss, was eben diese Eigenschaften hervorruft. Also das schafft quasi eine Barriere zwischen Waffel und Kaffee und kann dadurch die Hitzeresistenz und Wasserresistenz hervorrufen.
Stark. Und damit tut ihr natürlich etwas Gutes fürs Klima.
Absolut. Das ist das Ziel.
Was ist denn jetzt aktuell euer Stand? Wie weit seid ihr jetzt gerade mit eurem Produkt?
Also wir haben tatsächlich letzte Woche die Rückmeldung vom Patent zurückbekommen. Also es gehen auf jeden Fall ein paar oder die wichtigsten Ansprüche für uns durch. Das ist ein mega großer Step, dass wir jetzt wissen, okay, das können wir als Patent anmelden.
Stark.
Da sind wir auch richtig happy. Ja, und sonst, wir haben seit Anfang des Jahres einen Pilotpartner, sind gerade in den Vertragsverhandlungen. Also es wird die Maschine jetzt langsam gebaut. Die nächsten Steps sind sehr schön.
Genau, sind auch schon aus den Förderungen rausgewachsen, haben eine Finanzierungsrunde gemacht Ende letzten Jahres. Also stehen da auch schon mehr auf eigenen Beinen, kann man sagen.
Ja.
Und sind gerade so ein bisschen am Wachsen. Unser erster Festangestellter fängt jetzt Mitte des Monats an. Genau.
Ja. Das klingt ja alles ziemlich gut, würde ich sagen. Das heißt, was steht jetzt in den nächsten Monaten an? Die Maschine fertigstellen, habt ihr gerade schon gesagt, die ersten Verträge abwickeln mit potenziellen Kunden und höchstwahrscheinlich dann schon Richtung Wachstum, neues Büro oder wo geht's hin?
Wir haben ja Gott sei Dank so gute Connections zum REACH und haben darüber tatsächlich ein Büro bekommen und ein Labor. Das heißt, wir sind jetzt diesen Monat umgezogen, haben unsere eigenen Möglichkeiten und können da mit dem Team auch erstmal wachsen die nächsten 1-2 Jahre. Das sollte eigentlich noch passen. Mitarbeiter einstellen ist auf jeden Fall dann Ziel, das Patent weltweit ausweiten, weil wir haben schon potenzielle Kunden in Europa, Südamerika und Asien und dementsprechend groß muss das Ganze natürlich auch sein.
Also konkret sind wir jetzt erstmal in der glücklichen Lage, mit dem Pilotpartner dann Produkte auf den Markt zu geben, die man dann auch kommerziell vertreiben kann, die dann lebensmittelrechtlich und so einwandfrei hergestellt wurden und halt eben an dem Markt selbst auch zu validieren, dass sich die Produkte verkaufen, dass die Beschichtung dann auch in der Maschine funktioniert. Wir haben ja einen Laborprototypen, der sehr gut funktioniert, aber auch zu beweisen, dass das in der Maschine, ist ja immer so die Herausforderung, die größte Herausforderung von so Hardware-Startups, dass man das dann halt auch beweist, dass es auch industriell geht und nicht nur händisch. Mhm. Ja, und dieser Big Step wird dieses Jahr kommen.
Und ihr seid ja jetzt First-Time-Founder, also das allererste Mal, dass ihr selber in eine Gründung geht und anfangt zu gründen. Sind da gewisse oder was sind besondere Herausforderungen, auch in euren Umständen jetzt, die euch da über den Weg kommen?
Ich glaube, erstmal generell das Produkt auf den Markt zu bringen, weil wir haben natürlich am Anfang das Feedback bekommen, Laras Familie besteht basically aus Bäckern, so, ja, das geht nicht. Also ihr werdet das Produkt niemals schaffen. Wie soll das gehen? Es gibt keinen, der das bisher geschafft hat. Wie wollt ihr das dann machen? Auch Companies, die super viel Geld haben und seit irgendwie 9 Jahren dran forschen, haben es nicht hingekriegt, so eine gute Beschichtung zu entwickeln. Da sich diesem Feedback entgegenzustellen und sagen, ich mach's trotzdem, warum nicht? Ich glaube, das ist so wichtig, dass man hartnäckig bleibt.
Aber ich glaube, First-Time-Founder zu sein, ist vielleicht auch Fluch und Segen zugleich. Also wir haben schon oft darüber geredet, hätten wir am Anfang gewusst, dass wir in 3 Jahren sozusagen immer noch nicht das fertige Produkt auf dem Markt haben. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir schon gedacht, ja, so in einem Jahr können wir mal verkaufen, so, dass sich das doch vielleicht ein bisschen länger zieht. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man das ganz am Anfang noch gar nicht weiß.
Ja.
Und dann so Step für Step an den Challenges wächst.
Ja, wir haben auch am Anfang gesagt, wir würden niemals ein Food-Startup machen. Das ist ja so kompliziert, so viele Ansprüche. Ich meine, das ist ja richtig dumm, das zu machen. Und jetzt haben wir ein Food-Startup.
Gut, aber das war damals auch, weil wir gesagt haben, das ist jetzt eine Idee, die uns so besticht. Da können wir echt nicht Nein sagen. Das ist eine Idee,
ja.
Da wollen wir unsere Zeit rein investieren. Und das wäre dann auch wiederum dumm, es nicht zu machen. der Gedanke kam damals aber auch, weil es lebensmittelrechtlich einfach viel komplizierter ist, als wenn man jetzt ein Haargummi machen würde beispielsweise. Aber wir wollten halt auch kein MeToo-Produkt und deshalb haben wir jetzt eine echte Innovation, die natürlich auch ein Stück weit eine größere Herausforderung vielleicht ist, als andere Dinge gewesen wären.
Ja, auf jeden Fall.
Ihr habt euch ja nicht nur dem spannenden Step, ein Food-Startup zu werden, doch angenommen, sondern ihr seid ja auch Female-Founders, also weibliche Gründerinnen, Erfinderinnen. Habt ihr das Gefühl, spielt oder spielte eine Rolle in eurem Gründungsprozess, dass ihr beide Frauen seid?
Also ganz am Anfang waren wir ja noch junge Studentinnen und als wir dann das erste Mal zu den Waffelfabrikanten gegangen sind und haben behauptet, wir würden das jetzt in einem Monat hinbekommen, da war natürlich schon erstmal die Reaktion in einem Monat. Also natürlich haben wir im Endeffekt Muster bekommen, da waren wir schon sehr überzeugend, muss man sagen, aber in einem Monat hatten wir die Lösung jetzt noch nicht. Und danach haben wir uns ja vorrangig erstmal durch Stipendien finanziert, wie das Gründerstipendium, also erstmal dieses NRW-Gründerstipendium und dann das Exist-Gründerstipendium. Und da war es uns eigentlich nicht von Nachteil, eine Frau zu sein. Da waren ja sogar diese ESG-Kriterien da drin.
Würde ich sagen, war es tendenziell eher vorteilhaft, weil öffentliche Förderungen halt auch drauf gehen, auch Minderheiten und in dem Fall Gründen ja viel weniger Frauen zu fördern. Also ich glaube, da war es gut.
Wo wir es dann allerdings ein bisschen stärker den Unterschied gemerkt haben, war dann in unserer Funding Round. Da haben wir uns auch im Vorfeld mit vielen Münsteraner Startups ausgetauscht und die sind ja vorrangig Männer, die das Funding dort gemacht haben. Und haben da Tipps gesammelt, haben dann bei unserer eigenen Funding Round festgestellt, unsere Erfahrungen weichen schon ab.
Die Tipps haben dann auch oft nicht gegriffen, weil das für Frauen nicht unbedingt funktioniert. Ein ganz markantes Beispiel ist, am Anfang haben wir versucht, dass Lara die Finanzierungsrunde alleine macht, weil bei vielen männlichen Gründern funktioniert es einfach, dass da ein Mann sitzt und das Team vertritt und es ist in Ordnung. Dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert bei uns gar nicht. Und dann haben wir angefangen, das zu zweit zu machen, haben mit anderen weiblichen Teams oder primär weiblichen Teams gesprochen und die waren so, ja, wir müssen es auch immer zu zweit machen. Finanzierungsrunden alleine als Frau funktionieren nicht. Keiner weiß warum, es gibt auch irgendwie keine Studie darüber, aber alle weiblichen Teams, die mit uns gesprochen haben, haben uns diesen Tipp dann gegeben, als wir selbst rausgefunden hatten. Also da an alle Frauenteams, macht das auf jeden Fall direkt zu zweit oder mit einem Mann.
Das heißt, ihr habt euch dann an andere Gründerinnen wenden können und euch mit denen ausgetauscht und die haben euch dann zielgerichtete Ratschläge und Empfehlungen gegeben, wie es bei ihnen geklappt hat.
Naja, also erstmal, wenn du im Funding bist und du dachtest jetzt vielleicht, das klappt innerhalb von ein paar Monaten und es klappt dann nicht, dann fragt man sich natürlich, woran liegt's und dann schaut man halt sich die Variablen an und überlegt halt, also wir sind natürlich als letztes auf die Variable gekommen, dass es vielleicht an unserem Geschlecht liegt und dass wir da vielleicht unsere Stärken dann noch stärker ausspielen sollten, als es vielleicht andere Teams machen. Und haben dann halt das schon aufgeteilt, dass ich vorrangig so Recherche und alles mögliche Organisatorische gemacht habe. Und es ging tatsächlich eher um den direkten Kontakt. Was sagt man in den Gesprächen? Wie stellt man die Expertise dar? Wenn man dann, wenn andere gesagt haben, hey, das geht jetzt total in die Expertise rein, da machen wir ein Meeting mit meinen Co-Foundern, da musste bei uns direkt die Antwort kommen, sodass dann halt auch die Person mit im Gespräch sein musste. Ja. Zum Beispiel war, den Markt glaubwürdig zu erläutern und zu sagen, wir kennen unsere Zielgruppe. Das war bei uns ein ganz großes Thema, was wirklich wichtig war, direkt im ersten Gespräch zu erläutern, weshalb dann auch Sarah bei den ersten Gesprächen dann dabei war.
Ja. Aber ihr wart dann wirklich als Zwei-Personen-Team unterwegs bei den Funding-Runden?
Ja, bei den Calls viel. Und wir haben halt auch gemerkt, also unsere Stärken zu spielen, wie gesagt, Lara ist voll der Strukturmensch, auch super rational in diesen Themen, also perfekt für diesen Finance-Bereich und hatte auch die perfekte Orga für die ganze Finanzierungsrunde. Aber wenn es darum ging, dann nochmal so einen warmen Kontakt zu haben, nochmal so ein bisschen herzlich mit denen ins Gespräch zu kommen, war das dann gut, dass ich die Parts übernommen habe oder Leute direkt zu callen, weil das einfach meine Stärke ist und ich gut in sowas kommunizieren kann. Auch da das stringenter aufzuteilen und dass die First Calls dann immer ich mache, Lara die aber immer anschreibt und die ganzen Kontakte hält und so weiter. Also da einfach genau die Stärken zu spielen, die man hat und das direkt von Anfang an.
Auch vor allem bei Absagen den wahren Grund für diese Absage rauszufinden. Also diese Hartnäckigkeit war bei uns auch wirklich key. Halt nicht das akzeptieren, dass jemand sagt, ich investiere nicht. Also das haben wir auch nicht in Frage gestellt, das war auch okay.
Ja.
Aber wirklich rauszufinden, warum nicht. Weil häufig wird dann ja so gesagt, so ja, oh, ihr seid doch zu früh für uns. Oder ja, ihr passt doch nicht in unser Climate-Thema. Oder ja, nee, also Impact Startup würde ich euch jetzt doch nicht drin sehen. Also da steckt meistens schon noch ein bisschen mehr dahinter, zumindest bei den Sachen, bei denen wir das rausgefunden hatten. Und da nochmal einfühlsam auf die Leute zuzugehen und vielleicht auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und da hartnäckig dran zu bleiben, bis man dann wirklich eine Antwort hat, die einem dann weiterhilft. Nur so sind wir letztendlich auf die Lösung gekommen, dass man da auch bei Absagen dann hartnäckig bleibt. Und
ja, oder sagt. Auch was so Kommentare von Investoren angeht, die ja auch primär männlich sind. Wir haben auch jetzt eine Runde mit nur männlichen und die sind alle sehr, sehr cool. Aber wir haben eben auch andere Erfahrungen mit anderen Investoren gemacht. Beispiel Aussehen. Ich habe mit anderen Gründern gesprochen. Ich habe noch keinen Gründer getroffen, bei dem so oft das Aussehen thematisiert wurde wie bei uns. Das ist ja bei so zwei hübschen Gründerinnen, da fällt es doch bestimmt leicht, eine Finanzierungsrunde zu machen. Oder, oh ja, wenn du hübsch bist, dann kannst du Sales bestimmt easy, dann kaufen die das doch direkt. So, ich mir so denke, nee, das degradiert gerade mich richtig auf mein Geschlecht und auf mein Aussehen. Aber wir haben dann auch in Studien nachgelesen, dass in der Finanzierungsrunde bei Frauen das Aussehen mit reinspielt, bei Männern aber nicht.
Wie seid ihr mit diesen Kommentaren umgegangen? War das eine rote Linie für euch?
Also ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt und wir haben sehr viel Glück, dass das bei unseren Investoren, die wir jetzt gerade haben, bei allen nicht der Fall war. Spielt natürlich in die Entscheidung mit rein, ob man die Person drin haben möchte oder nicht.
Was denkt ihr, woran liegt es hauptsächlich, dass Gründerinnen gegenüber Gründern deutlich unterrepräsentiert sind? Ihr seid eben schon kurz darauf eingegangen, aber habt vielleicht auch Gründe dazu genannt. Aber wie würdet ihr euch das erklären?
Ja, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Hürden und dass Frauen vielleicht auch die Role Models in unserer Gesellschaft fehlen. Also dadurch, dass wenn es immer mehr gibt, dann gibt es auch immer mehr Frauen, die sehen, dass das überhaupt möglich ist, dass es diese Possibility überhaupt gibt. Wir hatten das zum Beispiel, wir waren bei einem SchülerInnenwettbewerb in der Jury und da war ein Mädel und die hat richtig rausgestochen, die hat ihre Idee richtig also richtig gut vorgetragen, stand auch im Blazer und mit Dutt, also war so richtig da. Wir waren so, okay, die müssen wir supporten. Die hat dann aber auch im Endeffekt gewonnen und hat jetzt ihr eigenes Startup in Münster gegründet und wir haben sie supported, wo es geht. Also einfach, das, sie war auch vorher so, okay, ich habe die Möglichkeit einfach gar nicht gesehen, dass das überhaupt machbar ist und nur, wenn man halt Programme schafft und so, dass sich auch wirklich was ändern kann, wenn man diese Vorbilder hat.
Genau, und sie hatten wir tatsächlich auch mal gefragt, weil es uns auch selbst interessiert hat. Und sie meinen so, ja, zum einen, dass es schon auch durch die Gründergarage und die Arbeit, die dort entsteht, halt in die Schulen reingetragen wird. Zum anderen aber auch, dass man halt Frauen dann auch in der Jury hat und sieht so, hey, es gibt auch Frauen, die das gemacht haben. Und das hat sie dann wohl auch nochmal ermutigt, dann da den Step zu gehen. Und
ja, das ist halt cool. Mega schön. Vor allen Dingen, dass das Reach ja auch schon so viel Wert darauf legt. Ich war ja auch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche in der Jury von Reach for
Ideas,
ja, wo dann 100.000 Euro an Ideen vergeben und auch, dass da eben die Jury eben zur Hälfte aus Männern und aus Frauen bestanden hat. Ich glaube, sowas ist extrem wichtig, das zu zeigen, dass das auch die Möglichkeit gibt, weil oft sind in der Jury dann auch, ist das primär von männlichen Repräsentanten geprägt oder auch von Teams. Also sowas ist dann einfach super schön, dass man sieht, es ist möglich.
Aber ich meine, es ist schon, und sind auch viele ungewöhnliche Dinge passiert, die dann vielleicht auch ein bisschen abschrecken. Ich weiß nicht, Friedrich, ob du dich noch dran erinnerst, es gab ja auch mal so ein ominöses Lied, was über uns gedichtet wurde, wo dann die Frage war, wie geht man mit sowas um, wenn plötzlich ein Lied auf Instagram existiert?
Das war so ein Typ, der hat ein Lied über eine sexy Kaffeebecherfrau gesungen, die dann auf der Suche nach männlichen Kaffeebechern war.
Ach ja, doch, stimmt.
Und wir waren im Inkubator vom Reach und waren richtig so, hä, was passiert hier gerade, was sollen wir jetzt machen? Und dann unser Coach war dann so, ja, ehrlich gesagt hatte ich dieses Problem auch noch nie.
Das war echt krass.
Ja, und dann hat er uns noch gefragt, ob er einen zweiten Teil drehen kann und welches Thema uns da so vorschieben. Wir haben so, nein, bitte dreht gar keine Videos mehr darüber.
Das hat er euch gefragt.
Ja, beim zweiten Teil.
Ja. Jetzt habt ihr gerade Vorbildfunktion und wie wichtig Vorbilder sein können erwähnt. Könnt ihr euch zufällig noch erinnern, ob ihr Vorbilder hattet? Was hat euch denn damals motiviert, euch in die Küche zu stellen und Prototypen auszuprobieren?
Also ich glaube, ich kannte die Startup-Szene dann noch gar nicht so gut, als dass es irgendeine Rolle gespielt hätte. Ob da jetzt männliche oder weibliche Vorbilder sind, bei uns kam das einfach aus so einer intrinsischen Motivation heraus. Wir haben gemerkt, das funktioniert gut und wir haben daran Spaß und haben dann irgendwie einfach angefangen. Also klar, wir waren dann am Anfang viel auf Netzwerkveranstaltungen von Startup-Teens. Das war ja damals in Hamm. Da waren die recht engagiert, muss man sagen.
Ja, voll.
Und da hatten wir damals dann auch schon zum Beispiel Ninja getroffen, hier aus dem Reach, die uns dann auch da schon ein bisschen gementort hatte. Da war das aber relativ durchmischt, glaube ich.
Also ehrlich gesagt weiß ich das auch. Also wir haben, glaube ich, einfach angefangen, ohne wirklich drüber nachzudenken. Es war einfach so, ja, wir machen das jetzt mal eben.
Habt ihr gemacht. Mhm. Was müsste sich für euch ändern in der Startup-Szene, Politik, Gesellschaft, verschiedene Dimensionen, damit mehr Frauen Startups gründen? Habt ihr Vorschläge, Ideen, Vorstellungen?
Ich glaube, da können wir eigentlich nur das wiederholen, was wir eben schon gesagt haben. Ja. Dass Frauen eher repräsentiert sind in Juries, dass Leute eher auf die Idee kommen, dass es eigentlich eine gute Option sein könnte.
Und dass Frauen sich auch gegenseitig unterstützen, gerade in der Szene, weil es ist ja auch laut Statistiken so, dass Frauen sich eher nicht supporten, sondern wenn dann Männer Frauen supporten und dass man da einfach, wenn man weiß, okay, diesen Effekt gibt es, als Frau aktiv dagegen wirkt und sagt so, hey, ich supporte natürlich auch andere GründerInnen-Teams, aber besonders, wenn Frauen auf mich zukommen, helfe ich vielleicht noch einen Tacken mehr, wenn ich selbst eine Frau bin, um dieses Klischee aufzubrechen.
Mhm. Schöner Aspekt. Welchen Rat möchtet ihr denn gründungsinteressierten Frauen mit auf den Weg geben?
Ja, also es einfach zu versuchen, so diese Hürden vielleicht am Anfang ein bisschen zu ignorieren und vor allen Dingen sich auch schnell ein dickes Fell zuzulegen. Dass wenn Lieder über einen gedichtet werden oder Kommentare kommen wie, das geht nicht oder als Frau willst du wirklich gründen, dass man einfach dann sagt, ja, mache ich und es ist schon vollkommen okay und sich dann Support sucht.
Ja, ich glaube, bei uns war auch, dass wir das direkt nach dem Studium gemacht haben, wirklich eine gute Idee, weil da die ganzen Förderungen, die man dort noch mitnehmen konnte, zum einen und zum anderen hatten wir auch noch nicht so viel zu verlieren. Wir sind am Anfang immer gestartet und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt mal ein Jahr, solange wie das Stipendium geht und schauen, wie es uns gefällt. Und dann ging es halt immer weiter, weil es uns halt schon super gut gefallen. Am Anfang hatten wir auch so Kommilitonen, die gesagt haben, so nach 2 Jahren, sorry, aber vor 2 Jahren habe ich halt mir die ganze Zeit gedacht, was macht ihr da, ist ja voll lächerlich. Das muss ich jetzt mal zurücknehmen, also seid ja schon voll weit gekommen. Mega cool, dass ihr das damals gemacht habt, obwohl alle das gedacht haben.
Das war auch so richtig nett, so nach 2 Jahre später so, also vor 2 Jahren fanden wir das alle richtig komisch, aber jetzt ist mega cool, ich wollte mich dafür entschuldigen. So, alles klar, danke.
Was waren denn eure wichtigsten Learnings?
Ich glaube, Networking ist unfassbar wichtig. Man unterschätzt das Netzwerk und man unterschätzt die Leute, die man kennenlernt. Und auf einmal gibt es so gute Connections, die sich daraus ergeben. Was Netzwerken angeht, ist Friedrich ja auch ein Profi. Da haben wir auch in der Finanzierungsrunde profitiert.
Ich weiß noch, am Anfang auf unseren ersten Networking-Veranstaltungen, wo wir uns so dachten, ein Anwalt, wofür könnten wir den denn jemals brauchen? Also sein Netzwerk in alle Richtungen auszubauen, ist, glaube ich, super wertvoll. Gerade als Frau kann man sich dann nochmal absichern, wenn man sich nicht so sicher ist. Und halt auch immer mit Experten sprechen und die Leute sind auch bereit, einem zu helfen.
Voll.
Gerade als Frau, muss ich sagen, ist es aber auch häufiger mal zugute gekommen, dass sie gesagt haben, ja komm, wir helfen euch jetzt mal und kriegt ihr dann auch.
Wie könnten sich denn Interessierte mit euch in Verbindung setzen? Vielleicht habt ihr einen Kontakt für unsere HörerInnen, falls sie weitere Infos von euch hätten oder sich über euch informieren möchten.
Vor allem sind wir auch im Startups in Euregio-Channel. Also wenn man da Allcup eingibt oder Sarah oder Lara, dann kommt man auch sehr schnell auf uns mit Bild. Also da werdet ihr uns dann bestimmt wiedererkennen von dem Podcast-Cover.
Ja, sonst kriege ich tatsächlich super viel über LinkedIn, also von anderen Startups oder irgendwie per E-Mail, wenn man sagt, hey, ich kenne Greta sowieso, dann schreibst du Greta und sagst, hey, kannst du mich kurz mit Sarah oder Lara connecten und dann machst du das mal eben so.
Ja,
das
wäre
für dich bestimmt auch kein
Problem. Für mich geht das auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, cool. Toll, dass ihr heute hier bei uns wart. Wir sind sehr gespannt, was wir jetzt nächstes von euch hören, auf eure nächsten News. Und bedanken uns vielmals für eure Zeit und wünschen euch viel Erfolg bei den spannenden Steps, die bevorstehen. Wir bleiben dran und wir drücken euch die Daumen, dass alles gut klappt und ihr ein gutes Jahr habt.
Dankeschön, dir viel Erfolg bei der Übernahme des Podcasts.
Vielen Dank, sehr lieb. Danke.
Vielen Dank und bis bald.
Und wir hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des Reach Podcasts. Danke auch an Friedrich an dieser Stelle. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Podcast weiterführen darf, den du so toll zusammen mit unserem Team aufgebaut hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Wir hören sicherlich noch das ein oder andere Mal von dir in diesem Podcast. Und ja, viel Erfolg auf deinem Weg. Alles Gute und bis bald.
Vielen Dank, das würde mich natürlich sehr freuen. Und auch in dem Sinne, bis auf bald.
Reach, from science to startup.